Liebe Gemeinde, wisst ihr, was das Erste ist, was Jesus gesagt hat, als er das erste Mal öffentlich aufgetreten ist? Als Jesus das erste Mal öffentlich aufgetreten ist, das erste Mal gepredigt hat, hat Jesus gesagt, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Und als viele Jahre später, genauer gesagt im Jahr 1517, der Reformator Martin Luther seine 95 Thesen an die Kirchentür in Wittenberg geschlagen hat, das war so der Startschuss der Reformation, da war die erste dieser 95 Thesen ganz eine spannende, nämlich die These, da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. Und an diesen zwei Beispielen können wir sehen, Buße tun, das scheint etwas Wichtiges zu sein. Es scheint Jesus so wichtig gewesen zu sein, dass er das erste Mal in seiner ersten Predigt es erwähnt hat. Und es scheint doch einem großen Theologen Martin Luther so wichtig gewesen zu sein, dass er gesagt hat, das ganze Leben eines Christen soll Buße sein. Aber was bedeutet das? Was heißt Buße tun? In unserer Serie Einfach beten schauen wir ja vor allem das Gebet an. Und wir schauen das Gebet von drei Blickpunkten eigentlich an. Jochen hat uns mit hineingenommen in den Gedanken, bete wie du kannst. Dort, wo wir sind, so wie wir es können, können wir mit dem Gebet beginnen. Ich durfte letzten Sonntag etwas zum Thema Lobpreis sagen. Lobpreis als Gebet, Anbetung. Und heute möchten wir diese drei Blickpunkte abschließen und ich möchte etwas sagen über Buße tun, über Bete wieder zurück ist der Titel dieser Predigt. Es ist vielleicht ein bisschen holprig, aber wir werden noch darauf kommen, was das bedeuten soll. Was heißt das eigentlich, Buße tun? Ich habe Buße einfach mal eingegeben im Google. Da gibt es ja die Newsartikel und ich habe es in der Newsartikelseite eingegeben und die Hälfte der Artikel war darüber, dass jemand eine Buße bezahlen musste, weil er zu schnell gefahren ist. Und die andere Hälfte der Artikel war über Elektrobusse, also Busse und nicht Buße. Und das hat mir klar gemacht, dass dieses Wort wir heute ein bisschen in einer anderen Bedeutung brauchen, beziehungsweise, dass dieses Wort, so wie es Jesus gemeint hat, so wie es wohl auch Martin Luther gemeint hat, ein bisschen aus unserem Sprachgebrauch verschwunden ist. Und wir möchten uns heute doch diesem Wort wieder annähern und ich möchte dazu ein Bild gebrauchen. Ein Bild, das uns dann im Bibeltext auch wieder begegnen wird. Wir haben am Anfang diese Labyrinthbilder gehabt, wo es darum ging, den richtigen Weg zu finden. Und ich habe euch mal in einer anderen Predigt erzählt, wie ich mich einmal ganz hoffnungslos verirrt habe. Ich war in Hamburg, in der deutschen Stadt, und ich kannte die Stadt natürlich überhaupt nicht. Ich hatte aus irgendeinem Grund kein Navi dann, auch auf dem Handy keine Karte, ich weiß nicht mehr warum. Auf jeden Fall, ich bin losgelaufen in eine Richtung. Ich habe mein Hotel eigentlich gesucht und ich bin eine Stunde lang gelaufen und nach einer Stunde hatte ich einen ganzen Kreis gemacht und ich bin wieder da gelandet, wo ich losgelaufen bin. Ich hatte mich mit anderen Worten hoffnungslos verirrt. Zum Glück bin ich überhaupt wieder an einem für mich sinnvollen Ort gelandet. Aber das Witzige war, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Wir Männer haben das ja manchmal ein bisschen. Auf jeden Fall, ich war mir so sicher, ja, ich bin das letzte Mal links, also muss ich jetzt rechts. Das macht irgendwie Sinn am Schluss. Ich war völlig auf dem falschen Weg, aber ich hatte das Gefühl, auf dem richtigen Weg zu sein. Und darum geht es bei diesem Thema Buße. Es geht darum, zu erkennen, ich bin auf dem falschen Weg gelandet. Und umzukehren und wieder auf den richtigen Weg zurückzukommen. Eigentlich ist genau das, was Buße bedeutet. Und der Autor C.S. Lewis hat ja viele, viele gute Bücher geschrieben über den christlichen Glauben. Er hat aber nicht nur geschrieben, er hat auch Vorträge gehalten. Und ganz häufig hat er Vorträge über den Glauben gehalten vor Menschen, die selber nicht Christen waren. Und einmal wurde C.S. Lewis gefragt, was ist eigentlich das Schwierigste, wenn du Leuten, die selber nicht Christen sind, irgendwie diesen Glauben verständlich machen möchtest. Und C.S. Lewis hat gesagt, die größte Barriere, die mir begegnet ist, meinen Hörern fehlt fast gänzlich eine Vorstellung von Sünde. Die größte Barriere, um den christlichen Glauben zu vermitteln, für C.S. Lewis war, seine Hörer konnten sich eigentlich gar nicht vorstellen, was das bedeutet, auf dem falschen Weg zu sein. Und Lewis sagte, in früheren Zeiten, in der Antike, war es jedem irgendwie klar, mit mir stimmt etwas nicht. Und man hat eine Antwort auf dieses Problem gesucht und das Christentum hat eine Antwort gegeben. Und deshalb war es eine frohe Botschaft, ein Evangelium, eine gute Nachricht, weil es dieses Problem gelöst hat. Aber C.S. Lewis sagt, heute sind wir uns dem Problem schon gar nicht mehr bewusst. Wir sind uns gar nicht bewusst, dass wir auf dem falschen Weg sind und dass wir umkehren müssen. Und deshalb ist so oft, wird das Evangelium auch gar nicht so als eine frohe Botschaft empfangen. Und deshalb glaube ich, es ist wichtig, dass wir heute Morgen über dieses Thema reden, was es heißt, Buße zu tun, was es heißt, auf dem falschen Weg gelandet zu sein, aber vor allem auch, was es heißt, umzukehren und wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Und wir möchten dazu uns Gedanken machen über einen Text aus dem biblischen Propheten Hosea. Und bevor wir in den Bibeltext selber hineinkommen, möchte ich uns kurz in die Zeit mit hineinnehmen, in die Zeit, wo Hosea gewirkt hat, uns ein bisschen Hintergrundwissen geben für diesen Bibeltext, den wir dann anschauen. Hosea, der Prophet, lebte in einer Zeit, wo es Israel, diesem Volk, eigentlich kurz nacheinander sehr gut und dann sehr schlecht ging. Hosea hat einen Aufstieg und dann wieder einen Niedergang von Israel erlebt. Unter dem König Jerobeam II. Hat das Volk Israel einen großen Aufschwung erlebt. Der König war ein cleverer Wirtschaftler, kann man sagen. Er hat in die Wirtschaft investiert. Er hat Zölle auferlegt. Es gab nämlich, Israel war eigentlich so ein Knotenpunkt in dieser Zeit. Und von verschiedenen Weltreichen, die rund um Israel waren, gab es so Handelskarawanen, die mussten durch Israel hindurchziehen. Und König Jerobeam II. War so clever, dass er diesen Karawanen hohe Zölle auferlegt hat. Also immer, wenn sie über das Gebiet von Israel kommen wollten, mussten sie einen Haufen Geld abgeben. Und das hat bewirkt, dass Israel reich wurde. Der Reichtum ist gewachsen, die Wirtschaft hat geblüht, würde man vielleicht heute sagen. Und aus diesem Reichtum hat Jerobeam II. Feldzüge organisiert. Er hat militärische Erfolge angestrebt und er hat sie auch bekommen. Zu seiner Zeit konnte Israel sein Landesgebiet erweitern. Und so auf der einen Seite ein großer Reichtum ist entstanden, auf der anderen Seite militärische Erfolge wurden gefeiert. Israel war in einem Aufschwung. Aber dieser Aufschwung hatte eine Kehrseite. Während einzelne Leute in Israel immer reicher wurden, ging eigentlich so wie eine Arm-Reich-Schere auf. Zur gleichen Zeit gab es auch die, die darunter gelitten haben. Es gab Leute, die immer ärmer wurden. Und um diese Leute hat man sich immer weniger gekümmert. Je mehr es einem selber gut ging, desto weniger dachte man an die, denen es anders ging. Obwohl Gott ganz ausdrücklich in seinem Gesetz den Auftrag gab, an Israel, man sollte sich um die Armen kümmern, hat man das immer weniger wahrgenommen. Und zur gleichen Zeit, wie Israel selber immer mehr eine regionale Macht wurde, entstand direkt an der Grenze von Israel eine neue Gefahr. Und diese Gefahr hatte den Namen Assyrien. Vielleicht erinnert sich jemand noch, im Advent sind wir Assyrien schon einmal begegnet und ich habe dann gesagt, beim Propheten Jesaja ging es auch um Assyrien. Assyrien war bekannt dafür, eine besonders grausame Armee zu sein. Und in der Antike waren viele Armeen sehr grausam und sozusagen Assyrien ist unter diesen noch hervorgestochen. Sie sind mit ihren Gegnern besonders brutal umgegangen. Ein Ausleger vom Buch Hosea hat sie eigentlich sogar mit den Nazis verglichen. Er hat gesagt, ihre Kriegstaktiken waren so brutal, es ging der Wert des einzelnen Menschen ging so sehr verloren, dass er diesen Vergleich gebraucht hat. Und gerade diese Macht Assyrien ist jetzt eigentlich unmittelbar neben Israel am Wachsen, am immer stärker werden. Und die Zeit, wo Hosea wirkt, ist die ganze Zeit geprägt von dieser Gefahr eigentlich. Man hat immer im Hinterkopf, Assyrien ist eine Bedrohung. Assyrien könnte jeden Moment zu einem großen Problem werden. Und in Israel selber entsteht dadurch ein politischer Konflikt. Und zwar gibt es die Leute, die sagen, wir müssen dieser Bedrohung zuvorkommen, wir müssen uns möglichst an Assyrien binden, wir müssen sie bestechen, wir müssen ihnen Geschenke schicken. Und da gab es die andere Seite, die sagte, nein, wir müssen uns an Ägypten binden, Ägypten bestechen, Ägypten wird uns helfen, dass die Assyrer uns nichts tun. Und in all diesen Verwirrungen geht immer mehr der Gott Israels vergessen. In all diesen Problemen geht der Gott Israels immer mehr vergessen. Und zwar fängt das Volk in dieser Zeit an, anderen Göttern zu dienen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das ist eine echte Baalsstatue aus der damaligen Zeit. In den Ländern um Israel herum wurde der Gott Baal angebetet. Baal war ein Fruchtbarkeitsgott. Das bedeutete, wenn man eine gute Ernte wollte, dann hat man den Baal geopfert, in der Hoffnung, dass er die Ernte segnet. Und ich stelle mir das so vor, Israel hat, viele haben immer noch auch dem eigenen Gott sozusagen, dem Gott Israels geopfert und auf der anderen Seite auch dem Baal. Man wollte sich irgendwie in jede Richtung absichern, aber Gott hat das nicht gefallen. Und immer mehr wurde eigentlich vergessen, wer Gott in Wirklichkeit ist und was Gott auch gesagt hat, wie Gott sich offenbart hat in der Geschichte von Israel, in der Vergangenheit. Man hat Gott immer mehr vergessen. Und auf der anderen Seite hat Gott sein Volk nicht vergessen. Und er hat ihnen eine Botschaft geschickt. Und mitten in diese Situation hinein hat Gott einen Propheten geschickt, den Propheten Hosea. Und Hosea war auf der einen Seite ein Prediger, er hat Gottes Botschaft weitergegeben, aber man kann auch sagen, Hoseas ganzes Leben war eine Predigt. Weil Hosea hat von Gott ganz einen krassen Auftrag bekommen. Gott hat zu Hosea gesagt, geh und nimm dir eine Prostituierte und heirate sie. Und dann bleib ihr treu, auch wenn sie dir untreu ist. Und Hosea hat das gemacht. Und Hoseas ganzes Leben wurde so zu einer Botschaft. Gott wollte sagen, hey, ich selber bin ein treuer Ehemann, aber ihr seid eine untreue Ehefrau. Hoseas ganzes Leben hat Israel vor Augen geführt, was sie falsch gemacht haben, dass sie auf dem falschen Weg gelandet sind, aber dass Gott sich nicht verändert hat, dass Gott immer noch voller Liebe und voller Vergebung geblieben ist und dass sie zu ihm zurückkehren kommen. Und das war auch die Botschaft von Hoseas Predigt. Und wir möchten jetzt das gemeinsam lesen. Ich lese vor aus Hosea 14, die Verse 2 bis 4. Hosea sagt zum Volk Israel, kehre um, o Israel, zu dem Herrn, deinem Gott. Denn du bist zu Fall gekommen durch deine eigene Schuld. Nehmt Worte mit euch und kehrt um zum Herrn. Sprecht, vergib alle Schuld und nimm es gut auf, dass wir dir das Opfer unserer Lippen bringen, dass wir schuldig sind. Assyrien wird uns nicht retten. Wir wollen nicht mehr auf Rossen reiten und das Werk unserer Hände nicht mehr unsere Götter nennen. Denn bei dir findet der Verwaiste Barmherzigkeit. Und die Botschaft ist ganz deutlich, kehrt um, komm zurück zu mir, sagt Gott. Und eigentlich ist das selber schon ein Zeichen, wie gut Gott ist. Er könnte ja sagen, nein, jetzt ist genug, es reicht mir. Ihr wart mir einmal zu viel, wart ihr mir untreu. Nein, er sagt, kehrt um, kommt wieder zurück zu mir. Ganz konkret was sollen die Israeliten sagen, wenn sie zurück zu Gott kommen? Und Hosea erwähnt eigentlich drei Dinge, die die Israeliten sagen sollen, wenn sie wieder zu Gott umkehren wollen. Und wir möchten uns diese drei Dinge jetzt gemeinsam anschauen, was damit gemeint ist. Israel soll zurück zu Gott kommen und sagen, Assyrien wird uns nicht retten. Es war, wie gesagt, eine Zeit, wo Assyrien die ganze Zeit eine Bedrohung war im Hinterkopf und wo man irgendwo aber auch die Hilfe von Assyrien gesucht hat. Man wollte sich absichern. Man wollte auf dem politischen Wege sozusagen Rettung finden. Aber Hosea sagt, das bringt nichts. Es bringt nichts. Vertraut nicht auf Armeen, vertraut nicht auf Politiker, vertraut auf Gott allein. Das Zweite, was Israel sagen soll, ist, wir wollen nicht mehr auf Rossen reiten. Im ersten Moment ist es ja vielleicht nicht so eine schlimme Sünde, auf einem Ross zu reiten. Aber was gemeint ist, was dahinter steckt, denke ich, ist mit dem Ross in den Krieg ziehen. Und Israel soll nicht mehr auf den Pferden in den Krieg ziehen. Israel soll nicht mehr auf seine eigene Armee, auf seine eigene militärische Macht vertrauen. Und wir haben ja vorher gehört, es gab auch militärische Erfolge. Aber ich glaube, Hosea sagt ihr, alle diese Erfolge bringen euch nichts, wenn ihr dabei Gott vergesst. Und das Dritte, wir wollen das Werk unserer Hände nicht mehr unsere Götter nennen. Und ich glaube hier, es ist eigentlich der wichtigste Punkt für Hosea. Läuft nicht mehr anderen Göttern nach, kommt zurück zu dem einzig wahren Gott. Es gibt im Propheten Jesaja eine Stelle, wo er sich so richtig lustig macht darüber, was Israel zu dieser Zeit gemacht hat. Und er sagt, ihr habt einen Haufen Holz und dann nehmt ihr von diesem Holz und werft alles ins Feuer. Und am Schluss bleibt doch noch so ein Scheit übrig. Und dann aus diesem Scheit schnitzt ihr einen Götzen. Und diesem Götzen bringt ihr dann Opfer dar und sagt, hey, bitte hilf uns. Und genau das sagt jetzt auch Hosea. Kehrt um von diesen Göttern, die euch nicht helfen können. Und kommt zurück zu dem einen wahren Gott. Kehrt um zu Gott. Das ist Hoseas Botschaft an Israel. Und jetzt sind wir bereit, heute Morgen diese Botschaft auch ganz persönlich an uns heranzulassen. Sind wir bereit, das nicht nur als Worte zu sehen, die vor langer, langer Zeit in einem alten Buch aufgeschrieben wurden, sondern die, durch die heute und hier Gott zu uns sprechen möchte. Ich möchte mit uns durch diese drei Punkte hindurchgehen und wir möchten uns Gedanken machen, was bedeutet das für uns, was bedeutet es heute für mich? Assyrien wird uns nicht retten. Die Israeliten sollten umkehren zu Gott, weil sie auf dem falschen Weg waren, einer politischen Macht zu sehr zu vertrauen. Aber ich glaube, wir können das ein bisschen auftun und sagen, Israel hat sich angewöhnt, viel zu fest auf andere Menschen zu vertrauen. Hier steht das Wort retten. Assyrien wird uns nicht retten. Israel hat seine Rettung nicht mehr von Gott erwartet, sondern von anderen Menschen. Und ich möchte dich heute herausfordern, von wem erwartest du deine Rettung? Was ist dir wichtiger? Was andere Menschen über dich denken oder was Gott über dich denkt? Kann es sein, dass es Menschen in deinem Leben gibt, die sind dir so wichtig geworden, dass ihre Meinung eigentlich wichtiger ist als die Meinung von Gott über dich? Und ich möchte dir sagen, das ist ein falscher Weg. Wer immer diese Menschen sind in deinem Leben, sie werden dich nicht retten können. Der zweite Punkt, wir wollen nicht mehr auf Rossen reiten. Israel hat sehr fest darauf vertraut, auf ihre eigene militärische Macht. Aber auch das möchten wir auftun und sagen, sie haben schlussendlich auf sich selber vertraut. Sie wollten sich selber retten. Sie waren sich selber genug Hilfe. Wie geht es dir damit? Merkst du vielleicht, dass du in deinem Leben zu fest auf dich selber vertraut hast? Vielleicht bist du jemand, der gerne alles im Griff hat. Vielleicht bist du jemand, der gerne alles immer genau unter Kontrolle hat. Und vielleicht bist du jemand, der von Sorgen geplagt ist, den ganzen Tag. Aber dahinter steckt, dass du irgendwie nicht loslassen kannst. Können wir das wirklich? Können wir wirklich alles unter Kontrolle haben? Können wir alles im Griff haben? Nein. Aber Gott kann es. Wir können es nicht. Vielleicht hast du angefangen, zu fest auf dich selber zu vertrauen. Und das Dritte ist, wir wollen das Werk unserer Hände nicht mehr unsere Götzen nennen. Jetzt, wir haben gehört, zur Zeit von Israel war das effektiv, hatte man so kleine Götzenstatuen zu Hause. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das bei dir vielleicht nicht unbedingt der Fall ist. Aber vielleicht gibt es etwas in deinem Leben, dem du zu viel Zeit opferst. Vielleicht gibt es einen Bereich in deinem Leben, wo du sagst, dieser Bereich kostet mich so viel Zeit und ich merke, eigentlich ist er diese Zeit gar nicht wert. Vielleicht gibt es etwas, dem du zu viel Geld opferst. Ich gebe so viel Geld aus für dieses Hobby, aber eigentlich ist es dieses Geld gar nicht wert. Und vielleicht ist es auch nur Aufmerksamkeit. Und es gibt ein Thema in deinem Leben, dem schenkst du so viel Aufmerksamkeit, aber eigentlich ist es das nicht wert. Zusammengefasst, vielleicht gibt es einen Teil in deinem Leben, der hat die Stelle Gottes eingenommen. Und das muss nicht wie bei Israel eine reale Statue sein, es kann irgendetwas sein. Ein Götze ist nicht per se etwas Schlechtes. Es muss nicht etwas sein, das an und für sich schlecht ist. Aber es ist etwas, das die Stelle Gottes in meinem Leben eingenommen hat. Und das ist immer ein falscher Weg. Das ist immer ein falscher Weg. Und davon müssen wir wieder umkehren. Hosea sagt zum Volk Israel, kehre um zum Herrn, deinem Gott, denn du bist zu Fall gekommen durch deine eigene Schuld. Und dieser Satz hat mich berührt in der Vorbereitung. Du bist zu Fall gekommen durch deine eigene Schuld. Mit anderen Worten, diese drei Punkte schaden uns schlussendlich selber. Wenn du an dem festhältst, was nicht Gott ist, wenn du das in deinem Leben zum Zentrum machst, was nicht auch in Realität das Zentrum ist, nämlich Gott, dann schadest du dir schlussendlich selber. Nur 30 Jahre, nachdem der König Jerobeam II. Gestorben ist, das ist ja dieser König, der den großen Aufschwung bewirkt hat, nur 30 Jahre danach war ein dunkles Datum in der Geschichte von Israel. Das Jahr 722 vor Christus wurde Israel komplett zerstört. Und von wem? Von den Assyrern. Assyrien wird uns nicht retten. Assyrien hat Israel nicht gerettet, sondern sogar zerstört. Und für mich ist das zu einem Bild geworden. Das, woran wir festhalten, wenn es nicht Gott ist, hat es die Macht, uns zu zerstören. Wenn es nicht Gott ist, hat es die Macht, uns zu zerstören. Und Israel hat das eigentlich erleben müssen. Das, woran sie festgehalten haben, das hat ihnen nicht nur keine Rettung gebracht, es hat ihnen sogar Zerstörung gebracht. Ich glaube jetzt, wenn wir ganz ehrlich sind und diese drei Punkte anschauen, dann kann wahrscheinlich niemand von uns sagen, nein, nichts davon hat mich jetzt angesprochen. Jesus ist immer der wichtigste Teil in meinem Leben. Es gibt nie ein Thema in meinem Leben, das seine Stelle einnimmt. Die Meinung anderer Leute ist mir nie so wichtig wie die Meinung von Jesus über mich. Ich denke, dass jeder von uns in diesen Punkten und immer wieder auf einen falschen Weg gerät, dass wir immer wieder es nötig haben, umzukehren, Buße zu tun. Der Reformator Calvin hat einmal gesagt, das Herz des Menschen ist eine Götzenfabrik. Und er hat damit gemeint, immer wenn wir so einen Götzen von unserem Herzen hinabschubsen, dann kommt einfach gleich der Nächste und nimmt seine Stelle ein. was kann uns dann überhaupt helfen? Es ist irgendwo auch eine hoffnungslose Perspektive. Wenn immer wieder der nächste Götze auftaucht, wenn wir immer wieder auf dem falschen Weg landen, was kann uns dann überhaupt helfen? Gibt es gar keine Hoffnung. Hosea sagt zum Volk Israel, Assyrien wird uns nicht retten. Dieses Wort retten auf Hebräisch ist das Wort Yasha. Und aus diesem Wort Yasha entsteht der hebräische Name Yeshua. Ein Name, der Heil bedeutet, der Rettung bedeutet, der Hilfe bedeutet. Und ich glaube, in diesem Namen ist auch heute Morgen unsere Hoffnung. Jesus, Yeshua ist unsere Hoffnung. Der Prophet Jesaja sagt, wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unsere ganze Schuld auf ihn. Wenn wir auf uns selber gestellt sind, dann sind wir wie ein Schaf. Wir gehen einfach immer in die gleiche Richtung. Und so wie ich in Hamburg, wir haben das Gefühl, ja, ich bin schon in der richtigen Richtung unterwegs. Und wir merken gar nicht erst, dass wir falsch sind, dass wir umkehren müssen. Und wir brauchen eigentlich jemanden, der an unserer Stelle umkehrt. Und genau das hat Jesus gemacht. Jesus war der einzige Mensch, der eigentlich nicht umkehren hätte müssen. Aber er ist an unserer Stelle zu Gott umgekehrt. Er hat an unserer Stelle am Kreuz Buße getan. Für unsere Schuld. Nicht für seine eigene Schuld, für unsere Schuld. Assyrien wird dich nicht retten, worauf auch immer du deine Hoffnung setzt. Wenn es nicht Gott ist, es wird dich nicht retten, aber Jesus hat dich schon gerettet. Nicht nur er wird dich retten, er hat dich bereits gerettet. Am Kreuz hat er es getan. Und nur deshalb, weil Jesus an unserer Stelle umgedreht ist, an unserer Stelle Buße getan hat, können auch wir Buße tun. Und ich möchte dich ermutigen, jedes Mal, wenn du merkst, jetzt bin ich falsch abgebogen, jetzt bin ich auf einem falschen Weg gelandet, Buße zu tun, wieder umzukehren und wieder auf den richtigen Weg zurückzukommen. Als Jesus seinen Jüngern das Gebet beigebracht hat, hat er gesagt, betet so, vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Seine Jünger sollten regelmäßig beten, Gott, vergib mir meine Schuld. Und das ist die Hoffnung, die wir in Jesus Christus haben. Es ist die Hoffnung, dass Gott immer wieder sagt, kehre um zu mir, du darfst umkehren. Ich weiß, du bist auf einem falschen Weg gelandet, aber du kannst wieder zurückkommen. Und dass Gott nie sagen wird, jetzt reicht es. Jetzt warst du einmal zu häufig untreu. Nein, in Jesus Christus hat er alle unsere Schuld schon vergeben. Und deshalb dürfen wir immer wieder Buße tun, immer wieder zurückkommen, nicht nur einmal. Jeden Morgen und auch jeden Tag, jede Minute immer wieder neu. Das ist die Hoffnung, die wir haben in Jesus Christus. Aber ich möchte dir irgendwo auch eine Warnung mitgeben. Es ist nötig, es ist notwendig, dass wir immer wieder umkehren. Nehmen wir nochmal dieses Bild von Israel und Assyrien als ein Beispiel. Assyrien hat Israel nicht gerettet, Assyrien hat Israel zerstört. Und wenn es in deinem Leben, in meinem Leben ein Assyrien gibt oder irgendetwas, worauf wir hoffen und worauf wir mehr hoffen als auf Gott selber, das hat die Macht, unser Leben zu zerstören. Es wird uns nicht retten, aber Jesus hat uns bereits gerettet. Ich möchte dich ermutigen, mach das zu einem Teil deines persönlichen Gebetslebens. Regelmäßig, komm zurück zu Gott, tue Buße. Aber ich möchte auch heute Morgen uns als ganze Gemeinde ermutigen, dass wir das zusammen machen. Und deshalb möchten wir nachher als ganze Gemeinde zusammen ein Sündenbekenntnis beten. Zusammen beten, zusammen umkehren zu Gott. Weil ich überzeugt bin, wir alle brauchen das immer wieder neu. Und ich möchte uns jetzt Zeit geben. Nimm dir einen Moment der Stille. Wir werden diese drei Punkte noch einmal kurz einblenden.
Mach dir nochmals Gedanken über diese drei Punkte. Gibt es in meinem Leben einen Bereich, da wurden mir andere Menschen wichtiger als Gott? Gibt es einen Bereich oder allgemein in meinem Leben, habe ich angefangen zu fest auf mich selber zu vertrauen? Und wo habe ich einen Götzen in meinem Leben? Wo gibt es einen Bereich meines Lebens, der ist wichtiger geworden als Gott? Ich möchte uns jetzt einladen, dass wir kurz zur Ruhe kommen, dass jeder für sich sich Gedanken macht über diese drei Punkte und dann möchten wir zusammen beten. Lasst uns jetzt zusammen aufstehen. Und wir möchten das Gebet, das vorne eingeblendet wird, gemeinsam beten. Gott, höre uns, wenn wir zu dir rufen. Sei uns gnädig und erhöre uns. Schaffe in uns, Gott, ein reines Herz und gib uns einen neuen, gewissen Geist. Verwirf uns nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von uns. Tröste uns wieder mit deiner Hilfe. Wir bekennen vor dir, dem Heiligen Gott, dass wir gesündigt haben in Gedanken, Worten und Werken, in Trägheit des Herzens. Herr, erbarm dich unser. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und Vater, wir danken dir. Danke, dass du immer wieder sagst, komm zurück zu mir. Nicht nur einmal, viele Male dürfen wir zu dir umkehren, Herr. Danke, dass in Jesus Christus unsere ganze Schuld ausgelöscht ist am Kreuz. Und dass wir deshalb umkehren dürfen, immer wieder, jedes Mal, wenn wir merken, der Weg war falsch, aber dein Weg ist immer wieder für uns bereit, Herr. Am Kreuz, Jesus Christus, hast du dein Blut für uns vergossen, du hast deinen Körper hingegeben an unserer Stelle und im Abendmahl dürfen wir das in Anspruch nehmen. Hab Dank dafür, Jesus. Amen. Ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. Wir dürfen gemeinsam das Abendmahl feiern heute Morgen. Und ich möchte uns ermutigen, nehmen wir das Abendmahl als das, die Hoffnung, die Jesus uns gegeben hat, dass wir immer wieder kommen dürfen. Er hat sein Blut für uns vergossen, er hat seinen Körper am Kreuz für uns hingegeben. Wir dürfen immer wieder kommen. Er hat für alles vollständig bezahlt. Ich lese uns aus dem 1. Korinther 11. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte, es brach und sprach, nehmt, esst. Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Hosea hat zum Volk Israel gesagt, kehrt um zu Gott. Und im Buße tun, im Sünde bekennen, dürfen wir alles ablegen, was zwischen uns und Gott steht. Und jetzt im Abendmahl dürfen wir die Vergebung in Anspruch nehmen. Jesus hat uns alles vergeben, die Tür ist offen, seid ganz herzlich eingeladen, das Abendmahl zu nehmen.